Info 3 Abend.
Mit einem Manifest ins Bundesratsrennen. Die SVP hält an ihrem Willen zur Konkordanz fest. Mit Hunderttausenden gegen die Staatsmacht. In Russland wehren sich die Menschen gegen die gefälschten Wahlen. Der längste Gipfel aller Zeiten. Der Klimagipfel dauert und das Klima verschlechtert sich. Das Wetter morgen im Flachland zunächst hochnebelartig bewölkt. Am Nachmittag gibt es sonnige Abschnitte. In den Alpen wird es ziemlich sonnig bei 5 bis 9 Grad. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher. Jetzt zuerst Nachrichten mit Thomas Kropf.
Die Delegierten der SVP haben sich heute in Chamblon im Kanton Waadt getroffen. Dabei verabschiedeten sie auch ein Manifest zum Thema Konkordanz. Darin heißt es unter anderem, dass die Konkordanz der Schweiz Stabilität bringe. Deshalb sei es im Interesse des Landes, wenn die wichtigsten Parteien an der Regierung beteiligt seien. Die SVP stehe zur Konkordanz. Um die Verantwortung mittragen zu können, müsse die Partei aber mit 2 Mitgliedern im Bundesrat vertreten sein. Vor der Verabschiedung des Manifests hatten allerdings sowohl SVP-Chef Toni Brunner als auch Chefstratege Christoph Blocher erklärt, dass man über den Gang in die Opposition werde sprechen müssen, falls die Partei am Mittwoch keinen zweiten Sitz erhalte. Menschen kehrte heute in Zürich an einer Veranstaltung des Kinderhilfswerks UNICEF. Rund 300 Personen demonstrierten damit gegen Gewalt gegen Mädchen. Sie taten dies aus Anlass des heutigen Tags der Menschenrechte. In Russland hat die Polizei bei Demonstrationen gegen die Regierung zahlreiche Personen festgenommen. Insgesamt fanden und finden in rund 90 russischen Städten Demonstrationen statt. Die größte war zweifellos in Moskau. Die Veranstalter sprechen von 100.000 Teilnehmenden, die Polizei von 25.000. In Großbritannien hat die Polizei unterdessen rund 800 Personen ausfindig gemacht, deren Mobiltelefone von der Boulevardzeitung News of the World illegal abgehört wurden. Das teilt Scotland Yard in London mit. Die Polizei nahm bisher über ein Dutzend Journalisten der Sonntagszeitung vorübergehend in Haft und mehrere Verantwortliche des Verlags traten von ihren Ämtern zurück. Auch die Zeitung, die News of the World, gibt es mittlerweile nicht mehr. Sie wurde nach dem Abhörskandal Anfang Juli eingestellt. Das belgische Parlament hat der neuen Regierung unter Elio Di Rupo das Vertrauen ausgesprochen. Damit verfügt Belgien nach 1,5 Jahren wieder über eine voll handlungsfähige Regierung. Zu ihren vordringlichsten Aufgaben gehört es, ein massives Sparprogramm umzusetzen. Wie andere Länder ist auch Belgien hoch verschuldet. Im Kongo sind die Wahlen vorbei, das Resultat ist bekannt, doch der Verlierer anerkennt es nicht. Oppositionelle haben heute ihrem Unmut freien Lauf gelassen und in vielen Städten ist es zu Schießereien gekommen. Neben dem Wahlverlierer Etienne Tshisekedi haben auch internationale Wahlbeobachter ausgesagt, es hätten bei der Wahl Unregelmäßigkeiten stattgefunden. Der bisherige Präsident, Joseph Kabila, war bei der Wahl im Amt bestätigt worden. In Jemen ist eine Übergangsregierung vereidigt worden, das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur. Diese Regierung der nationalen Einheit besteht zur Hälfte aus Vertretern der Partei des scheidenden Präsidenten Saleh, die andere Hälfte stellt die Opposition. Die Bildung dieser Regierung ist Teil der Vereinbarung, die Saleh letzten Monat unterzeichnet hatte. Er erklärte darin seinen Rückzug. Im Gegenzug werden ihm und seiner Familie Straffreiheit gewährt. In Oslo ist der diesjährige Friedensnobelpreis übergeben worden. Preisträgerinnen sind die liberianische Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf, die Liberianerin Leyma Bwowi und die jemenitische Journalistin Tawakkul Karman. Das norwegische Friedensnobelkomitee hatte die Wahl der drei Frauen damit begründet, dass sie sich alle für die Sicherheit der Frauen in Kriegen eingesetzt hat.
Info 3 Abend. Die Themen.
Das verlorene Selbstbewusstsein der SVP nach den Turbulenzen der letzten Tage. Dann.
No comment, no comment, no comment, no comment, no comment, no comment.
Trotz der blocherischen Beteuerungen sind die Besitzverhältnisse bei der Basler Zeitung nicht mehr ganz so undurchsichtig. Und weiter berichten wir über die chaotischen letzten Stunden an der Klimakonferenz in Durban und die enorme Kraft der Opposition, die sich in Russland gegen gefälschte Wahlen stemmt. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Und wir beginnen mit dem Wetter. In der ganzen Schweiz ist es morgen Vormittag im Norden bewölkt, dann drückt die Sonne durch. In den Alpen und im Süden ist es ziemlich sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad. Verkehrsinfo-Dieras von 17 Uhr und 5 Minuten. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern mehrere Kilometer Stau zwischen dem Brutiseller Kreuz und Zürich Affoltern. Weiter Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung vor dem Schöneichtunnel stadteinwärts und auf Stadtgebiet ab dem Rosengarten stadtauswärts.
Info 3 Abend.
Die SVP-Sonne strahlt nicht mehr ganz so fröhlich in diesen turbulenten Tagen. Es scheint, als wolle der Volkspartei in letzter Zeit nicht mehr alles auf Anhieb gelingen. Zuerst scheiterte der Sturm aufs Stöckli und nun muss die Partei gar einen Bundesratskandidaten auswechseln. Das drückt auf die Stimmung. Heute haben sich die SVP-Delegierten im Waadtland getroffen und ganz offensichtlich glauben nicht mehr alle, dass am 14. Dezember die Strategie der Partei aufgehen wird. Elmar Plotzer.
Es war eine turbulente Woche für die SVP. Die zurückgezogene Bundesratskandidatur von Bruno Zuppiger, dem zur Last gelegt wird, dass sein Unternehmen eine Erbschaft zugunsten wohltätiger Organisationen jahrelang zurückgehalten hatte. SVP-Vizepräsident Christoph Blocher fand harsche Worte für seinen Parteifreund.
Seht, das macht man nicht. Da muss ich Ihnen auch sagen, wenn wir gewusst hätten vor der Nominierung, dass das passiert ist, hätten wir natürlich ihn vorher zurückgezogen.
Die Parteiführung hat die Geschichte erst aus den Medien erfahren und dann nach dem Rückzug Zuppigers Nationalratspräsident Hans-Jörg Walter als neuen Kandidaten aufgestellt. Das Krisenmanagement der Parteioberen kommt bei den Delegierten gut an.
Also da bin ich ganz klar der Meinung, dass sie es sehr gut gehandelt haben, dass sie sehr schnell reagiert haben auf Sachen, die man vorgängig nicht weiss, kann man auf eine vorgängig reagieren.
Sie haben richtig gehandelt, sie haben sofort gehandelt und haben eine gute Wahl getroffen. Ich glaube, in der Situation, wo sie eintreten, haben sie absolut richtig gehandelt.
Und doch machten sich heute in den Reihen der Delegierten auch Zweifel breit. Zweifel, ob es der SVP nächsten Mittwoch wirklich gelingen wird, mit Jean-François Riem oder Hans-Jörg Walter einen zweiten Bundesratssitz zu erhalten.
In Anbetracht vom Verhalten der anderen Parteien kann man überhaupt keine Zuversicht haben.
Ich würde mir natürlich wünschen, dass es klappt, dass wir einen zweiten Sitz machen. Ich bin nicht sehr optimistisch, wenn wir das Wahlgremium, die Vereinigte Bundesversammlung, relativ gut einschätzen können.
Selbst wenn der Freisinn und die SVP zusammenhält, es wird uns nicht lange.
Selbst Parteichef Toni Brunner strahlt diesbezüglich wenig Optimismus aus.
Es zeichnet sich ab, dass die anderen Parteien es darauf ankommen lassen, dass der Status quo auch weiterhin die Zusammensetzung der Regierung sein soll und damit die SVP und ihre Untervertretung weiterhin hingenommen werden müsste.
Ob die SVP in einem solchen Fall in die Opposition gehen würde, das ließ Toni Brunner heute aber offen. So etwas müsse man in Ruhe entscheiden. In der Tat hat die SVP schon nach der Blocher-Abwahl vor 4 Jahren erfahren, dass Oppositionspolitik ein hartes Brot ist. Und so wird die SVP jetzt trotz aller Zweifel bis nächste Woche für ihre beiden Bundesratskandidaten weibeln.
Elmar Plotzer. Wir bleiben bei der SVP, respektive wechseln zum Chefstrategen der Partei, zu Christoph Blocher. Blochers Tochter regiert die BATS, titeln heute Tagesanzeiger und Bund. Sie berichten, Rahel Blocher kontrolliere über ein kompliziertes Finanzierungskonstrukt die Basler Zeitung. Also doch, die Spatzen haben es längst von den Dächern gepfiffen. Offenbar sitzt bei der BATS der schwerreiche SVP-Politiker an den Schalthebeln der Macht. Barbara Wittmer.
Die Basler Zeitung gehöre ihm nicht, das sagte Christoph Blocher bereits verschiedentlich und er wiederholte diese Aussage in der neuesten Ausgabe seiner wöchentlichen Gesprächssendung bei Tele Blocher.
Nein, das gehört nicht mir.
Sind Sie direkt oder indirekt hinein?
Finanziell nicht.
Finanziell nicht?
Nein, aber ich habe Einfluss bei der Basler Zeitung, ist ja klar.
Mit seinem Nachsatz bestätigt der SVP-Politiker erstmals, dass er halt doch mitredet bei der Basler Zeitung. Wie genau sein Engagement aussieht, dazu rückt er keine weiteren Details raus. Die Details kennen nun offenbar die Zeitungen, Tagesanzeiger und Bund. Sie schreiben, Blocher habe ein kompliziertes Finanzierungskonstrukt aufgebaut. So könne er mitentscheiden, ohne als Besitzer aufzutauchen. Fakt ist, als Besitzer gilt Moritz Sutter. Der Gründer der ehemaligen Fluggesellschaft Crossair hat die Basler Zeitung vor einem Jahr gekauft. Offiziell für nur 1 Million Franken. Dabei hatten die Vorbesitzer noch 70 Millionen für die BATS und die dazugehörige Druckerei bezahlt und zudem Schulden in der Grössenordnung von 100 Millionen übernommen. Inzwischen wird immer klarer, die 1 Million ist nur die halbe Wahrheit. Nach diversen Indiskretionen kommen allmählich weitere Einzelheiten des Deals ans Licht. Laut Zeitungsberichten operieren bei der BATS nämlich Strohmänner. Einer sei Moritz Sutter, ein zweiter, nicht minder prominent, sei der ehemalige UBS-Chef Marcel Ospel. Er soll Sutter ein Darlehen über 70 Millionen gewährt haben. Für dieses Darlehen bürge Rahel Blocher. Die jüngste Blocher-Tochter leitet das Beratungsunternehmen und Investitionsvehikel Robinvest. Ihr Vater amtet als Verwaltungsratspräsident. Mit einer Vertragsklausel soll sich Moritz Sutter verpflichtet haben, seine Aktien an diese Firma zurückzugeben, wenn Blochers dies verlangten. Das heißt so viel wie Robinvest hat das Sagen bei der BATS. Und weil das Kapital hinter der Blocher-Firma ursprünglich vom schwerreichen Vater stammt, tönt es aus heutiger Sicht spitzfindig, wenn dieser argumentiert, die Basler Zeitung gehöre nicht ihm. Klärendes war aber heute nicht in Erfahrung zu bringen. Christoph Blocher mochte am Rande der SVP-Delegiertenversammlung keinen Kommentar abgeben.
No comment, no comment, no comment, no comment, no comment, no comment.
Auch Rahel Blocher wollte sich nicht äußern und ebenso wenig Moritz Sutter. Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass hinter den Kulissen der BATS ein Seilziehen um die Macht in Gang ist und dass Moritz Sutter fürchtet, auf die Verliererseite zu geraten. Diese Woche hat er nämlich einen Brief verschickt an einstige Abonnenten. Darin schreibt er, er habe jetzt ein Jahr lang mit viel Elan und Energie versucht, die BATS in eine andere Richtung zu führen. Nun stehe er kurz vor einer wichtigen Entscheidung. Wie diese aussieht, ließ er offen.
Von Strohmännern, Millionen Blochers und einer altehrwürdigen Zeitung, Barbara Wittmer hat recherchiert.
Info 3 Abend.
An der Klimakonferenz im südafrikanischen Durban ist das Tagesprogramm arg durcheinander geraten. Eigentlich wollten die Minister und Delegierten heute bereits abreisen, doch von einem Abschluss der Verhandlungen, respektive von einem verbindlichen Fahrplan für einen Weltklimavertrag, kann keine Rede sein. Deshalb hieß es heute Morgen nachsitzen. Ich habe unseren Sonderkorrespondenten Martin Durre in Durban gefragt, was läuft denn zurzeit? Hat sich jetzt etwas bewegt?
Es bewegt sich etwas, man weiß aber nicht, in welche Richtung. Man weiß, dass verhandelt wird. Seit mehreren Stunden, wieder heute Nachmittag, sitzen Ministerinnen und Minister in einem geschlossenen Raum und verhandeln. Worüber genau, wissen wir nicht. Alle Pressekonferenzen, an denen man Informationen erhalten könnte, sind vertagt, sind abgesagt worden. Ab und zu kommt ein Minister raus. Vor etwa einer halben Stunde kam Norbert Röttgen, der Umweltminister von Deutschland, der sagte, wir haben wichtige technische Probleme gelöst, aber es bleiben sehr viele große Probleme, die wir noch diskutieren müssen. Wir müssen weitermachen. Ob wir zu Resultaten kommen, kann ich jetzt noch nicht garantieren.
Was könnten denn die Hauptstreitpunkte sein?
Man kann nur spekulieren. Wenn man zurückblickt auf die letzten 2 Wochen, waren die beiden großen Themen die Verlängerung des Kyoto-Protokolls, also des einzigen gültigen Klimaabkommens, das es überhaupt gibt, und ein Nachfolgevertrag und ein Zeitplan für einen Nachfolgevertrag. Da hat man sehr viel darüber gestritten. Da gibt es viele Themen, gegen die sich vor allem die USA gewehrt haben. China, Indien, große Schwellenländer haben sich gewehrt. Aber ob das heute Nachmittag wirklich auf dem Tisch liegt, weiß man nicht. Es ist also nicht zwingend, dass diese Länder jetzt auch gewissermaßen hier blockieren. Ich glaube aber auch ganz grundsätzlich, dass wir hier in Durban sehen, wie die Rechnung beglichen wird von Cancun, von Mexiko vor einem Jahr, als die Delegierten alle schwierigen Themen verlagerten auf die nächste Klimakonferenz in Südafrika. Und jetzt stehen wir genau da, wo man eigentlich so nicht hätte hinkommen sollen.
Die Konferenz sollte eigentlich längst zu Ende sein. Jetzt dauert sie immer noch. Kann sie noch weiter verlängert werden?
Von den Verfahrensregeln her ganz sicher, das könnte sie. Ich glaube aber, sie wird an anderen Grenzen scheitern. Das sind physische und logistische Grenzen. Einerseits physisch Erschöpfung, Müdigkeit, logistisch Hotelzimmer, die wieder gebraucht werden, Flüge, die man nicht umbuchen kann und die fest gebucht sind. Auch ein Kongresszentrum, das früher oder später wieder gebraucht wird. Ich nehme also an, heute Nacht wird irgendwann mal verkündet, entweder das ist unser Ergebnis oder wir haben keins, wir müssen vertagen oder ganz abbrechen.
Das waren Informationen direkt aus Durban von Martin Durre.
In Info 3 Abend.
Mit so vielen Demonstranten hat in Moskau wohl niemand gerechnet. Angekündigt waren 30.000, gekommen sind wahrscheinlich etwa 100.000. Sie haben gegen die Resultate der Regierungswahlen von letzter Woche protestiert. Es waren die größten Proteste in Russland seit über einem Jahrzehnt. Stefan Lack aus Moskau berichtet.
Mit der riesigen Menschenmasse hatten wohl auch die Veranstalter nicht gerechnet. Schließlich war befürchtet worden, dass das Großaufgebot an Polizei und Einsatzkräften viele Menschen einschüchtern könnte. Regierungschef Putin hatte zudem vorher gewarnt, hart auf jedes Ausufern der Proteste vorzugehen. Doch bis zum frühen Abend blieb es friedlich in der russischen Hauptstadt. Die Demonstration ist mittlerweile beendet. Die Teilnehmer haben den Bolotnaja Platz verlassen. Unter dem Jubel der Demonstranten hatte das Aktionsbündnis für ehrliche Wahlen zuvor noch eine Resolution mit 5 Forderungen verabschiedet. Alle politischen Häftlinge müssten sofort freigelassen werden, das Ergebnis der Parlamentswahl müsse annulliert werden. Zudem wurde die Bestrafung derjenigen gefordert, die für die Fälschung der Wahl verantwortlich seien. Wahlleiter Chudov solle zurücktreten. Ferner müssten alle Oppositionsparteien zur Wahl zugelassen und ein neues Wahlgesetz verabschiedet werden. Die Regierung habe für die Umsetzung dieser Forderungen 2 Wochen Zeit.
Das war Info 3. Die Sendung gibt's auch online unter drs.ch. Im Studio heute Daniel Hubacher.